Die Radio Wissen. Hörsaal.
Was fällt euch ein, wenn ihr den Begriff Netz hört? Fragt euch heute Hans-Jürgen Bartsch. Merkt euch mal die Assoziationen, die ihr jetzt habt. Denn genau darum geht es heute und morgen im Hörsaal.
Wenn wir an Netz denken, kennen wir das Fischernetz und das Spinnennetz. Ich glaube, dass die Idee des Netzes geboren ist aus dem Geiste des Graphismus. Denken Sie auch an das Internet.
Damals war eine unglaubliche Euphorie zu spüren, was die Entstehung des Internets anging. Wie können wir solche Schnittstellen zwischen analog und digital schaffen? Hier sind Sie bei Facebook zu Besuch. In der aktuellen Flüchtlingsdebatte wird ganz viel, wie wir alle wissen, über das Netz organisiert. Hier ist ja häufig auch die Kritik, dass gerade junge Menschen so einem Clicktivism verfallen würden, dass sie nur so ein Like irgendwie drücken und dann wäre ihr Engagement auch schon zu Ende. Es gibt keinen digitalen Radiergummi, der das irgendwann aus dem Netz wieder wegradiert. Das funktioniert einfach technisch auch nicht. Wenn ich sie eben im Internet verbreitet habe, dann gehören sie mir nicht mehr.
Sowohl das Spinnennetz als auch das Internet besteht aus Knoten und Verbindungen und dennoch ist so vieles verschieden. Wir gehen ganz weit zurück, bevor wir die Frage vertiefen, was solche Netze ausmacht. 300 Jahre back to the roots. Die Philosophen unter euch ahnen jetzt schon, was kommt. Gottfried Wilhelm Leibniz, der als letzter Universalgelehrter gilt, war schon damals geprägt vom Netzgedanken, von der Idee, dass Einheit und Vielfalt stets zusammengehören. Keine Angst, wir steigen hier nicht tief in seine Monadenlehre ein, in die von den kleinsten Substanzen, die alle individuell sind und dennoch das ganze Universum in sich tragen. Noch etwas prägte Leibniz als Networker. Er selbst war natürlich nur in der realen Welt mit unzähligen Gelehrten und Staatsmännern verbunden. Ein Netzwerk und eine Korrespondenz über Kontinente hinweg nur erreichbar mit Postkutschen und Schiffen und großem Zeitaufwand. Unsere erste Rednerin, die Philosophieprofessorin Sibylle Krämer von der Freien Universität Berlin, zeigt sich somit gleich verwundert darüber, dass Leibniz bis jetzt noch nie als Vordenker der Digitalisierung erkannt worden sei. Sie hat deshalb eine Tagung an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften vorbereitet, die am 4. und 5. Februar 2016 unter dem treffenden Titel stand Leibniz Netzwerk Digitalisierung. Welche Rolle spielen Netzwerke für die Organisation von Wissen und für unser gegenwärtiges Selbstverständnis? Sibylle Krämer.
Wenn wir an Netz denken, kennen wir das Fischernetz und das Spinnennetz, naiv, spontan und intuitiv. Beide Arten von Netzen, die interessanterweise in Natur und Kultur offensichtlich vorkommen, haben mit der Arretierung von Bewegung zu tun. Es ist nicht so, dass das Netz selber tötet, aber indem Fische und Beutetiere der Spinne gehindert werden am sich bewegen, sozusagen wird der Übergang vom Lebendigen ins Tote durch das Netz eingeleitet. Vorab also ist schon mal klar, wenn wir uns hier über das Netz unterhalten und darüber nachdenken, muss dieser Begriff des Netzes eine Entwicklung gemacht haben, die vom Instrument des Einsammelns und Beutegreifens übergeht zum Instrument der Ermöglichung von Flüssen, am besten auch Zeichen- und Informationsflüssen. Also das ist das eine. Netz als weitläufiges Netz von Verbindungen ist in dieser naiven Netzvorstellung noch keineswegs enthalten. Aber es scheint sich eine Entwicklung ergeben zu haben, die hingeht auf das Netz nicht als die Transformation vom Lebenden zum Toten, sondern als genau das, was verlebendigt, was Flüsse ermöglicht, was Information und Verbindung ermöglicht. Aber es geht nicht um ein Entweder-Oder. Wir werden sehen, oder vielleicht auch nicht mehr heute in dieser kurzen Zeit, dass natürlich auch die moderne Form des Netzes immer noch mit dem Einsammeln von Daten vielleicht auch mit dem Beutemachen zu tun hat. Und das halte ich für sehr wichtig. Nichtsdestotrotz, Leibniz zu verstehen in dieser Netzperspektive, heißt sich klar zu machen, dass ich ihn für einen Denker und Praktiker halte, der netzförmige Verbünde aus genau dem Grund förderte, dass sie Verbindungen ermöglichen, die Selbstregulation und Selbstorganisation eröffnen. Also in diesem modernen Sinne an Netz zu denken, reicht es nicht nur an Verbindung zu denken. Klar, das ist die Bedingung der Möglichkeit von. Aber der Witz der Idee des Netzes, und vielleicht unterscheidet das auch das Netz vom System, ist, dass das Netz eine Art von Eigenleben, Selbstregulation und Selbstorganisation ermöglicht. Und was ich heute hoffe, ich in der Kürze zu zeigen, ist, dass sich bei Leibniz diese Idee, Verbindung mit Selbstorganisation zusammenzudenken und dann überdies bei ihm noch in dieser netzförmigen Organisation eine Antwort auf die Frage zu finden, wie kann Individualität mit Gemeinschaftlichkeit und Einheitlichkeit verbunden werden? Wie ich meine, ist netzförmige Organisation darauf eine Antwort, aber natürlich muss sie das auch nicht sein. Leibniz ist hinreichend bekannt als Erfinder des Binärsystems. Er ist hinreichend geborgen als Erfinder einer Vier-Spezies-Rechenmaschine. Er hat übrigens auch eine Rechenmaschine für das Dualsystem entwickelt, gleichwohl nur als Plan. Aber es ist merkwürdig, dass bis jetzt, meines Wissens, Leibniz noch nie als Vordenker der Digitalisierung und der modernen in diese Perspektive der Netzkategorie gestellt wurde. Und deshalb bin ich auch der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften so dankbar, weil genau die Möglichkeit, darüber in Form eines Symposions mit Ihnen nachzudenken, auch mir selber überhaupt erst die Augen geöffnet hat für diese relativ innovative Sicht auf Leibniz. Und ich habe jetzt noch eins vergessen, ich wollte Ihnen als Illustration natürlich sagen, dass dieses Einsammeln durch Beutefangnetze in der Kulturgeschichte bestens auch visuell verbürgt ist. Hephaistos hat im Liebesakt, im bewegten Liebesakt, seine untreue Gattin Aphrodite mit Ares durch ein Netz arretiert und sie also dem Gelächter der Götter bereitgestellt, die Apostel fischen Menschen mit Netzen. Also insofern hat diese Idee des Netzes als Arretierung von Bewegung durchaus eine kulturhistorische und visuelle Geschichte. Was bedeutet Netz? Ich möchte unter den vielen, vielen Aspekten 5 auswählen. Es ist eine schmale Selektion. Zuerst mal was ganz Einfaches, Knoten und Kanten. Alles, was Sie mithilfe dieser einfachen topografischen Struktur beschreiben können, von dem können Sie dann auch sagen, dass es netzförmig organisiert wäre. Und schon hier ist wichtig, dass es hier auch nicht nur um ein extrem simples Grundelement geht, sondern dass man dieses Grundelement auch extrem simpel zeichnen kann. Denn ich glaube, dass die Idee des Netzes geboren ist aus dem Geiste des Graphismus, der topografischen Repräsentation. Und es ist also kein Zufall, dass wir sagen, die Bausteine des Netzes werden aus etwas, nämlich Punkt und Linie, wenn wir uns das vergegenwärtigen, aus etwas zusammengesetzt, das wir handwerklich, visuell, anschaulich in bestem Sinne beherrschen und dann natürlich ausbauen können. Das ist jetzt tatsächlich eine Realanalyse eines sozialen Netzwerkes. Ich komme jetzt aber zu der Frage, was nochmal ist denn eigentlich ein Netz? Sie haben gesehen, der einfachste Bestandteil sind Knoten und Verbindungen. Ich habe bereits gesagt, Netze in diesem naiven Sinne dienen dazu, eine Bewegung zu arretieren. Netze, das wäre schon der dritte Gesichtspunkt, ich finde ihn extrem spannend, überspringen die Grenze von Natur und Kultur, aber noch in einem viel intensiveren Sinne. Netze im sozialen Sinne, denken Sie auch an das Internet, sind etwas, das, wenn es einmal da ist, beginnt zu wuchern und zu wachsen nach einem quasi natürlichen Rhythmus. Das wird nicht mehr kontrolliert. Das ist, obwohl es ursprünglich ein menschliches Artefakt ist, plötzlich lebendig geworden. Also wenn ich sage, dass wir das Netz in Kategorien der Ermöglichung von Lebendigkeit denken müssen, dann gilt das auch für diese ganz urwüchsige Tendenz, dass ein von Menschenhand geschaffenes Netz eine Dynamik entwickelt, die gleichsam von Menschenhand gar nicht mehr, jedenfalls nicht mehr so einfach zu kontrollieren ist. Das andere, was mir, das wäre jetzt schon der vierte Gesichtspunkt, wichtig ist beim Netz, ist seine Multiplizität. Ein Netz kommt niemals alleine, außer bei diesen naiven Fischernetzen und so weiter. Wir kommen noch zu Leibnizens Korrespondenz. Wie soll man sich das vorstellen? 1100 Korrespondenten rund über Europa, von Stockholm bis Venedig und Rom, ohne ein Wegennetz, ohne ein Netz des Posttransports. Also Korrespondenznetze können niemals ohne die Infrastruktur eines technischen, eines personalen, Pferdewechselstationen. Sie können sich vorstellen, was alles an so einem einzigen Netz, an weiteren Netzwerken eingespeist werden muss, damit Bewegung und Dynamik in diesem Netz überhaupt funktioniert und etwas zirkulieren kann. Also insofern ist die Multiplizität des Netzes eine, wie ich meine, ganz wichtiger Gesichtspunkt. Und der letzte, und den habe ich schon angedeutet, und der ist mir aber ganz wichtig. Ich bin eigentlich dagegen zu sagen, es gibt Netze, außer in diesem ganz naiven Sinne, wenn wir das Spinnennetz sehen und das Fischernetz. Ich halte das Netz für eine Beschreibungskategorie. Das heißt, das Netz ist ein Modell, das wir, und zwar meine ich grafisch, in der Zweidimensionalität der Fläche uns als ein Ganzes, mehr oder weniger, denken Sie ans U-Bahn-Netz, vor Augen führen. Aber in gewisser Weise würde ich sagen, ist es naiv zu denken, dass es Netze gibt, sondern wir betrachten Phänomene bestimmter Komplexität so, als ob sie Netze seien und können durch diese Art der Betrachtung eben interessante Seiten an diesem Phänomen hervorbringen. Das scheint mir also ganz wichtig, diese methodische Orientierung. Und ich will noch einmal sagen, die Geburt der Netzidee aus dem Graphismus der Aufzeichnung, dass ich also diese methodische Orientierung, wir vergegenwärtigen uns Netze in einer übersichtlichen Form. Die Bedingung der Möglichkeit ist das Unsichtbare der großen Verbreitungsnetze, Energieversorgungsnetze und so weiter, überhaupt als ein Netz visionieren zu können. So, ich komme jetzt zu der These, die allem zugrunde liegt, und muss nochmal sagen, das ist noch eine Intuition, wie das manchmal so ist in der Wissenschaft. Man hat eine Idee. Es gibt auch ziemlich viele Plausibilitäten, aber die hat auch Grenzen. Ich will übrigens gleich mal auch was Kritisches sagen zu mir selber, weil das vielleicht gar nicht mehr vorkommt im Rest der Zeit. Also wenn Leibniz sagt, alles ist mit allem verbunden, und wenn Leibniz sagt, die Natur kennt keine Sprünge, da gibt es keine Löcher und Lücken, dann ist das eigentlich eine Art von Ontologie, die man schlecht mit der Idee des Netzwerkes verbinden kann. Netze regeln immer Inklusion und Exklusion. Es gibt immer, wo es ein Netz gibt, diejenigen, die drin und diejenigen, die draußen sind. Also diese Idee des Alles in Allem ist zum Beispiel aus der Leibnizschen Perspektive eine merkwürdige Idee, wenn es darum geht, Netze zu verstehen. Und ich könnte Ihnen noch ein paar mehr solcher auch Probleme jetzt benennen. Ich will aber jetzt zuerst mal sagen, worum es mir positiv geht. Leibniz hat meines Wissens niemals einen Begriff, der an den Begriff des Netzes herankommt, gebraucht. Dieser Begriff kommt überhaupt erst zwischen 1750 und 1850 in Gebrauch. Zuerst mal in der Naturgeschichte, später dann natürlich im Zusammenhang der Telegrafie. Es geht also nur darum, Leibniz als einen Netzwerkdenker avant la lettre zu verstehen. Das ist mir sehr wesentlich. Die Begriffe, die er einsetzt, sind natürlich andere. Klar ist aber, dass für Leibniz die Idee des Netzes eine alternative Ordnungs- und Organisationsform ist zu herkömmlichen überkommenen Ordnungsregistern. Das zeichnet sich ab. Er sucht nach einer anderen Form der Ordnung und für ihn sind dieses netzartige Denken ein Versuch dieser Antwort, dass damit zugleich das Netz als ein Verbund thematisiert wird, der Individualität und Gemeinschaftlichkeit oder Einheit, Vielheit und Einheit, wie Leibniz sagt, gewährleistet, ist auch klar. für Leibniz ist geradezu, würde ich jetzt sagen, netzartige Konzeption die Antwort auf die Frage, wie kann eine Einheit hergestellt werden unter Bedingung der Individualität ihrer Mitglieder. So, meine Idee ist jetzt im Überblick durch Metaphysik, durch Enzyklopädiegedanken und schließlich auch durch vor allen Dingen auch technische Entwürfe, Ihnen zu zeigen, dass sich eine analoge Denkstruktur sowohl in den technischen Entwürfen der Selbstregulation von Wasser- und Windkreisläufen wie auch in den metaphysischen Entwürfen seiner Monadenlehre findet. Die Monadenlehre wird immer als ziemlich eigenartiges Machwerk angesehen. Ich glaube, in dem Moment, wo man beginnt, von dieser Netzverbundkategorie hier sie zu betrachten, ist sie gar nicht mehr so eigenartig. Erstens, die Monadenlehre ist von Leibniz als eine Substanzphilosophie konzipiert, bei der es eine Pluralität von Entitäten gibt. Und diese Entitäten sind unverwechselbar individuell. Jede ist anders als der Rest der Entitäten. Und außerdem ist jede dieser Entitäten rastlos tätig, wobei für Leibniz auch Passivität eine Schwundform von Aktivität ist. Also auch das Rezipieren ist für Leibniz immer eine Form von Aktivität. Das, worin diese monadische Aktivität besteht, ist, dass die Monaden nicht in einem kausalen Wechselverhältnis mit den anderen Monaden stehen. Das sage ich jetzt mal so, es ist in Wahrheit etwas komplizierter, weil die Monaden auch Körper haben. Die Körper sind sehr wohl auch mechanisch agierend, aber im Grunde müssen wir uns das so vorstellen, Leibniz entwickelt die Idee eines Verbundes von Monaden, der nicht auf kausaler Wechselwirkung beruht. Und die Frage aber, wieso gibt es da Formen von Wechselwirkung, beantwortet er dadurch, dass er das in den Termini von Repräsentatio, Expressio und Communicatio, also ich sage das jetzt mal ganz pauschal, in informationstheoretischen Termini buchstabiert. Das, was die Monaden machen, ist von ihrem individuell einzigartigen Standpunkt her das Gesamtsystem der Monaden abzubilden, abzuspiegeln. Also der Witz ist, dass die Monaden also nicht unmittelbar sich gegenseitig abspiegeln, sondern jede Monade aus ihrem individuellen Gesichtspunkt das gesamte System. Ich will das jetzt an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, aber Sie spüren schon, dass man in der Lage wäre, zumindest die Monadologie zu rekonstruieren, auch wenn ich das jetzt hier nicht gemacht habe, in dieser Perspektive, wie es denkbar ist, dass diese unverwechselbare Individualität gleichwohl eine Einheitlichkeit in diesem Gesamtverband bringt. Und diese Einheitlichkeit besteht einfach nur darin, dass jede Monade von ihrem Gesichtspunkt her das Ganze wiedergibt und insofern also durch den einheitlichen Bezugspunkt auf ein Drittes, das ist das Gemeinsame. Wir haben gemeinsam etwas Drittes, auf das wir uns beziehen. Und das stiftet unseren Zusammenhang. Gut, es ist wirklich ein bisschen krude oder abstrus. Ich lasse es jetzt mal mit diesen wenigen Worten zur Monadenlehre. Interessant ist natürlich, dass der Monadenlehre eine Begriffslehre entspricht. Da komme ich jetzt auch noch mal bei der Enzyklopädie dazu. Wir machen jetzt so einen kleinen Switch der Enzyklopädie-Gedanke. Der Witz des Sammelns von Wissen durch eine Enzyklopädie ist für Leibniz immer, dass produktiv und konstruktiv gewendet wird, nicht als Archiv, sondern als ein Organon, als ein Instrument, um neues Wissen zu generieren. Diese Illusion hatte er, es müsse am Vorbild des Rechnens in der Mathematik, tatsächlich des Rechnens, eine einheitliche Zeichensprache aller Wissenschaften zu finden sein. Aber, und nur dieses Element möchte ich Ihnen an dieser Zeichensprache noch klar machen, denken Sie mal an das dezimale Positionssystem. Einmal werden Zahlen dargestellt, auf eine interessante Weise, weil es ja zum Beispiel die Null gibt und auch die negativen Zahlen. Andererseits aber werden Zahlen nicht nur dargestellt, sondern auch Rechnungen, arithmetische Berechnungen hergestellt. Die Zahlensprache des Positionssystems ist eine, die Darstellung, also Repräsentation, Und Operation, nämlich wir können mit dem Medium der schriftlichen Zahlen auch wirklich rechnen, diese Einheit von Darstellen und Herstellen einer Problemlösung, die den Bereich des Dargestellten betrifft, das ist der Witz, den Leibniz erkannt hat, an der Sprache der Mathematik, diese Doppelfunktion von Repräsentation und Operation. Das ist die Idee der Mathesis Universalis auf die Gesamtwissenschaft übertragen, natürlich jetzt nicht als Positionssystem, sondern als Gedankenalphabet. Aber mir kommt es nur darauf an, wieder klar zu machen, hier wird gesammelt Wissen, um durch Verbünde, die sich zwischen den Wissensstücken auftun, selber neue Formen von Wissen zu generieren. So, und ich komme jetzt zu den technischen Entwürfen. Es ist ja eher selten, dass Philosophen über Technik nachdenken. Ich mache das aber immer ganz gerne. Und ich finde es faszinierend, dass es in Leibnizens Leben mindestens zwei mit einem großen Lebensenergie aufgeladene technische Projekte gegeben hat. Nämlich in Herrenhausen, der Kanalbau und die Entwässerung der Bergwerke im Oberharz. Normalerweise in Bergwerken, wenn die Abbaumaterialien nach oben zu befördern sind, wurde sehr oft Wasserkraft eingesetzt. Man hat Wasser durch Räder, die im Grunde genommen, also die Materialien, Erz oder was es auch immer war, die Abbaumaterialien beförderten. Es ist völlig klar, dass im Bergwerksbau beständig Energie eingespeist werden muss, durch Mensch, durch Tier oder eben durch raffinierte Nutzung von Wasser. Immer aber geht dabei enorme Energie verloren. Und Leibniz' Bestreben war, durch raffinierte Verknüpfung von Wasser- und Luftkreisläufen in Form von Vertikalwindmühlen einen Fluss herzustellen, der es gewährleistet, dass Energie weitmöglich erhalten werden kann und das Prinzip der Selbstorganisation, das wir im Bereich der Monadenlehre finden, meine ich, wird natürlich als technisch minimiertes Prinzip der Selbstregulation in diesem Projekt von Leibniz, das die Entwässerung der Bergwerke im Oberharz betraf, realisiert. Und dieses Prinzip von Selbstregulation hat Leibniz sogar minutiös, das ist eine Skizze von Leibniz, ein Bremsregulierer in der Vertikalwindmühle, der verhindern soll, dass die Bewegung zu schnell wird. Selbst verhindert, selbst organisiert, stoppt und bremst hier etwas die Bewegung ab. Es geht immer um ein von Leibniz erfundenes Stück Technik. Aber Sie sehen an dieser visuellen Abfolge zwischen der ursprünglichen Skizze, die bis zu einem kybernetischen Flussdiagramm stilisiert werden kann, sehen Sie bereits, was ich damit meine. Dass also Leibniz nicht nur Windverhältnisse im Bergwerk insgesamt als eine netzförmige Verbindung andachte und plante, sondern bis in das kleinste Detail versucht, dem Prinzip der Selbstregulation durch bestimmter Art rückgekoppelter Verbindung zwischen den Teilen eines Mechanismus zur Geltung zu bringen. Ich möchte Sie nur auf eine Sache wieder in der Perspektive des Netzförmigen aufmerksam machen. Auch da ging es darum, dass Leibniz visioniert, wie durch das Anzapfen der Leine bei Hannover das Wasser abgeleitet wird, Gartenelemente schafft, eine Fontäne bedient und so weiter und so fort. Das Interessante daran ist, dass Leibniz von Anbeginn eine Multiplizität dieses Kanals ins Auge fasste. Er war eben nicht nur dazu gut, Wasser zu transportieren und damit Gartenelemente zu schaffen übrigens. Also der Garten wird in gewisser Weise nicht einfach nur bewässert, sondern er wird in seiner Architektur auch überhaupt erst geschaffen durch diese Form von Wasser, sondern das sollte Illuminationstheater sein, es sollten Waren transportiert werden, es sollten ja eine Mühle angetrieben werden. Also Leibniz hat von Anbeginn die Möglichkeit erkannt und angezielt, dass eine solche Entwicklung eines Kanalnetzes mehrfach genutzt werden kann und für ganz unterschiedliche Formen der Zirkulation von Menschen, Illusionen, Daten, Waren zur Verfügung stellen sollte.
Sibylle Krämer von der FU Berlin, eine Philosophin über den Begriff des Netzes. Und nun weg vom klassischen Netz hin ausschließlich zum Internet. Die Leiterin des Design Research Lab der Universität der Künste, die Professorin Gesche Joost, spricht gleich über Potenziale und Probleme sozialer Medien. Und wer ihr zuhört, versteht mit zunehmender Dauer, dass sie das alles nicht so lustig findet wie wir, wenn wir diese Form von Netz so einfach nutzen. Wer meint, er habe dort nichts zu verbergen, sei naiv, sagt sie.
Ich habe ja in den 90er Jahren Design studiert und damals war eine unglaubliche Euphorie zu spüren, was die Entstehung des Internets anging. Also dieser Transformationsprozess, der heute in aller Munde ist, diese Transformation von lokalen Organisationen zu globalen Netzwerken. Und man dachte damals immer noch stark inspiriert von Marshall McLuhan an das globale Dorf, was plötzlich eben ganz vernetzt ist. Man dachte sehr euphorisch daran, dass durch das Internet, durch diese vollkommen dezentrale, institutionslose Struktur, die dort nicht nur technologisch, sondern gesellschaftlich entsteht, dachte man, es entsteht eben ein neuer Raum der grundlegenden Demokratie, der Basisdemokratie, in der sich jeder und jede selbst entwerfen kann, in der man also einen Raum des puren Genders hat, in dem man den Körper los wird, in dem man also wirklich entgrenzt kommunizieren und interagieren kann. Diese Euphorie hat uns heute so ein bisschen eingeholt. Einerseits sehen wir ganz stark, was für eben lokale Infrastrukturen entstehen. Und wir fragen uns in den Forschungsbereichen, in denen ich unterwegs bin, einerseits, was das technologisch heißt, andererseits, was das gesellschaftspolitisch heißt. Und was sind eigentlich entweder die Bruchstellen oder im positiven Fall die Schnittstellen, die sogenannten Interfaces zwischen solchen lokalen Strukturen und dem globalen. Was wir sehen, ist, dass es nicht zu trennen ist. Also man spricht ja heute nicht mehr von den virtuellen versus den realen Räumen. Das wäre ein Widerspruch, weil es eben ineinander geblendet wird. Man spricht technologisch vom sogenannten Ubiquitous Computing. Also diese Rechenleistung ist einfach überall. Sie ist im Raum vorhanden. Das heißt, man kann da keine Grenzen mehr ziehen. Und es blendet sozusagen ineinander. Es überlagert sich. Und das ist eben ein spannender Punkt. Was bedeutet diese Überlagerung für uns einerseits in der Frage, wie wir ein solches Netz und Internet verstehen, wie wir die vernetzte Gesellschaft verstehen und wie wir auch diese Spannungsfelder aufmachen können, eben zwischen der Individualität, die darin vorhanden ist, zwischen der Vernetzung, zwischen dem, was Partizipation und Inklusion bedeuten kann. Aber eben auch ganz praktische Fragen eben der Regulierung versus der selbstregulierenden Systeme. Also hat das Internet es wirklich geschafft, so ein basisdemokratischer, dezentraler Raum zu werden, wo sich alles selbst regelt, weil wir eine Schwarmintelligenz, was auch immer das sein soll, haben, weil wir Nutzerkommentare haben, weil wir auf Hate Speech auf Facebook reagieren mit Gegenkommentaren, mit Counterspeech. Ist es wirklich so, dass wir eben hier ein selbstregulierendes System geschaffen haben? Oder muss jetzt politisch gesehen vom Justizministerium aus, muss regulierend eingegriffen werden und an welchen Punkten? Aus meiner Forschungsarbeit, da wird es eben ganz praktisch und da kann man es vielleicht auch ein bisschen runterbrechen, so eine Frage wie gestaltet sich soziale und politische Partizipation in der vernetzten Gesellschaft, hat sich da etwas geändert durch diese lokalen Strukturen? Also wenn man auch ganz praktisch gesprochen sich früher vielleicht im Ortsverein lokal getroffen hat und sich dann organisiert hat, was passiert heute im Internet dadurch? Also verlagert sich diese Art auch der politischen Partizipation auf rein vernetzte Strukturen? Wie sieht das aus? Ist das inklusiver als die lokalen Organisationen oder was passiert da eigentlich? Was sind das für Transformationsprozesse? Man könnte die Hypothese aufstellen, dass das Internet ganz tolle neue Möglichkeiten schafft der Partizipation und dann gibt es eben ganz viele neue Plattformen oder Websites, wie hier die Brabbel-Website, wo man politische Diskussionsprozesse online durchführen kann. Wir wissen alle, dass wir bei E-Petitionen teilnehmen können. Wir können eben alle unsere Stimme abgeben, also ganz quasi im Sinne dieser 1990er Jahre Vision des basisdemokratischen Raumes. Also wir können eigentlich mit einem Klick überall dabei sein und wir könnten uns eigentlich einbringen. Praktisch heißt es aber, dass solche Plattformen von genau den gleichen Gruppen genutzt werden, die sowieso politisch aktiv sind und das ist ein ganz, ganz kleiner Kreis. Das ist die sogenannte digitale Elite, die meistens jung, gut gebildet ist, auch im relativen Wohlstand lebt, sowieso aktiv ist und die sich sowohl lokal vor Ort als auch im Netz organisiert. Das heißt, diese Vision, dass wir einfach dadurch, dass wir neue Plattformen haben, mehr Partizipation fördern würden, stimmt so leider nicht. Und es heißt auch leider nicht, stimmt so noch nicht, sondern stimmt einfach so gar nicht. Die digitale Spaltung, die wir immer wieder konstatieren müssen, verändert sich nicht. Also stagniert ziemlich, was wir hier beobachten können. Deswegen haben wir mit meiner Forschergruppe am Design Research Lab der Universität der Künste in Berlin, haben wir uns aufgemacht und haben auch mal ein paar Begriffe versucht auseinander zu bröseln, und zwar sowas wie Smart Cities oder Smart Neighborhoods, wie man heute neudeutsch sagt. Also diese Vernetzung von Gemeinschaften, von Communities, von Städten, wie wird die eigentlich gelebt und wie sieht die nicht nur digital aus, sondern sozial-digital aus? Das ist quasi eine neue Kategorie, die aus zivilgesellschaftlichen Organisationen kommt. Was bedeutet sozial-digitale Vernetzung? Und da sind wir ganz auch hier um die Ecke ganz praktisch losgezogen, und zwar auf die Fischerinsel. Das ist ja ein Hochhausgebiet hier in Mitte, was damals zu DDR-Zeiten auch so ein Prestigeobjekt war, dass man eben auch Hochhäuser bauen kann. Und heute ist es eine sehr heterogene Bevölkerung, die dort lebt. Einige, die noch aus DDR-Zeiten dort leben, also eine relativ alte Bevölkerung, aber sonst auch einige sozial schwache Schichten, die dort leben. Viele Migranten leben dort. Also eine sehr gemischte Nachbarschaft, obwohl die direkt hier quasi auf der Museumsinsel zu finden ist. Dort haben wir angefangen, mit einem Senioren-Computer-Club zu arbeiten. Das ist ein ganz wunderbarer Verein, der sich dort gegründet hat. Das sind ungefähr 50 Mitglieder, die gesagt haben, wir machen uns auf den Weg ins Digitale. Wir wollen verstehen, was das Internet für uns an Partizipationsmöglichkeiten bereithält. Und die leben dort halt auf dieser Fischerinsel. Und haben mit ihnen versucht, gemeinsam zu definieren, was bedeutet Community, was bedeutet Nachbarschaft, was bedeutet Teilhabe für euch. Also wir haben einfach einen kleinen Prinzip, einen Stadtplan gemalt, und die sollten eine einfache Mapping-Übung machen. Also einfach versuchen zu markieren auf diesem Stadtplan, was sind Orte, Orte der Begegnung, was ist vielleicht negativ konnotiert, was ist positiv konnotiert, wie kann ich eigentlich ein im wahrsten Sinne des Wortes gemeinsames Bild davon entwickeln, was meine Nachbarschaft ausmacht, was sind eigentlich Schnittstellen der Begegnung, wo sind vielleicht Handlungsorte, die ich partizipativ umgestalten möchte? Und ab wann, das fand ich auch eine spannende Frage, ab wann wird es politisch? Also ab wann formt sich daraus eine Gemeinschaft, die ein gemeinsames Anliegen hat und die dort etwas verändern möchte? Wir haben dann mit Ihnen auch viel diskutiert, was diese neuen, vielleicht eben digitalen Schnittstellen angeht und was diese Art der Partizipation angeht. Und dann haben einige gesagt, die sind zwischen 65 und 85, die Mitglieder dort, haben dann gesagt, das ist ja alles ganz gut und schön mit diesen tollen neuen digitalen Möglichkeiten, aber ich habe nicht mal einen Computer zu Hause. Das heißt, digitale Spaltung sehr anfassbar und sehr handfest, und das ist ein sehr legitimes Argument, finde ich. Also es liegt nicht nur daran, dass man vielleicht zu wenig technische Kenntnisse hat oder kein Interesse hat oder keinen Internetzugang, sondern dass einem wirklich die Basistechnologie fehlt. Ein anderes Beispiel aus diesem Projektfeld: Wir haben ein Living Lab eingerichtet in Kreuzberg am Mehringplatz. Und haben dort einfach vor Ort ein leeres Ladenlokal zwischengenutzt mit Studierenden, mit Nachbarn vor Ort, um eben gemeinschaftlich zu entwickeln, was bedeutet Nachbarschaft, was bedeutet Community für euch, wie kann man eigentlich diesen Ort neu erfahren und neu gestalten. Und da haben wir gemeinschaftlich auch mit den Studierenden eine App entwickelt. Und zwar haben wir die mit der Bezalel-Universität in Jerusalem zusammen entwickelt. Das war ein Austauschprojekt. Und da geht es ganz einfach darum, dass wir ein Konzept von den Situationisten aus den 1960er Jahren angewendet haben, und zwar das La Dérive, das ziellose Umherschweifen in der Stadt. Und der Sinn des Ganzen ist, dass man verloren geht, dass man sich verläuft. Und zwar ist es eigentlich die Idee, dass man einen neuen Blick auf seine eigene Nachbarschaft, auf seinen eigenen Ort entwickeln kann, indem man eben neue Wege geht, indem man sich verliert in den Straßen, indem man versucht, eben den frischen und naiven Blick wieder zurückzuerlangen. Und diese App hat nichts weiter im Sinn, als dass sie einen durch die eigene Nachbarschaft führt und immer sagt, ne, hier jetzt rechts, hier jetzt links, und einen auffordert, Bilder zu fotografieren oder Aufnahmen zu machen. Hier war jetzt das Beispiel, make 5 pictures that are relevant to social life in this space. Also der Versuch eben, solche Orte dann aufzunehmen. Und wir sind mit unseren Studierenden einerseits in Berlin umgegangen und verloren gegangen und andererseits dann nach Jerusalem gefahren, um eben solche Blickpunkte und Perspektiven zu entwickeln. Und das Ganze wird dann natürlich auf eine Karte im Internet hochgeladen, um die verschiedenen Eindrücke der Teilnehmenden aufeinander zu beziehen, aufeinander zu mappen und zu schauen, gibt es eben Kristallisationspunkte, wie werden diese Orte wahrgenommen, die werden sozusagen getaggt, also sozusagen kommentiert auf dieser Plattform. Das sind Beispiele für solche Werkzeuge, mit denen wir arbeiten. Und da gibt es natürlich viele Herausforderungen. Einerseits, was ich erwähnt habe, wie schaffen wir es nicht nur, diese digitalen Eliten einzubeziehen, die sowieso engagiert sind und die technikaffin sind, sondern solche anderen Zugänge zu gestalten. Wie können wir solche Schnittstellen zwischen analog und digital schaffen? Das wird, glaube ich, für uns auch zukünftig eine ganz spannende und große Herausforderung sein. Also nicht nur hier, sondern viel auch in Schwellenländern, wo eben das Internet kaum verfügbar ist, einfach nur auch in ländlichen Gegenden, wie kann man da vielleicht Brückentechnologien zwischen analog und digital entwickeln und wie können wir solche Verbindungen zwischen lokal und global entwerfen. Zum Thema Inklusion, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich beobachte auch aus der Gestaltungspraxis heraus, ich arbeite ja viel auch mit neuen Technologien. Die Hypothese ist, dass viele digitale Technologien und ja, vernetzte Systeme heute exkludierend entwickelt werden. Das heißt, man hat im Hinterkopf eine Nutzergruppe, die meistens männlich, weiß, Mitte 30, technikaffin ist und sehr kompetent, sehr technologiekompetent. Und das führt einfach dazu, dass diese digitale Spaltung sich noch mehr vertieft, von der ich eben gesprochen habe. Bei uns im Design Research Lab haben wir eine eigene Gruppe, die sich zum Thema Gender and Diversity mit solchen Fragen auseinandersetzt und sich überlegt, wie inklusive und inkludierende Technikgestaltung aussehen kann. Und einer meiner Doktoranden, Tom Bieling, hat sich eine sehr herausfordernde Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern ausgesucht, und zwar taubblinde Menschen, also Menschen, die weder sehen noch hören können. Das kam eigentlich dadurch, dass er mit Gehörlosen zusammengearbeitet hat und eigentlich sie als Experten in den Prozess involviert hat und gefragt hat, Gehörlose haben eben ihre eigene Zeichensprache, ihre eigene Gebärdensprache, die viel reichhaltiger ist als das, was wir uns je vorstellen können im Bereich Gesteninteraktion. Unsere Vorstellung von Zeichensprache geht ja irgendwie, ne, das Bild wird groß und das Bild wird klein und ich drücke einen Knopf, das war es irgendwie schon. Aber wenn man die Gebärdensprache ernst nimmt als Interaktionsform mit vernetzten Systemen, ist da eben sehr, sehr viel möglich. Und so hat der Tom Bieling dann Gebärdensprache gelernt und kam dadurch auf Taubblinde. Und er hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und gesagt, Taubblinde sollen eben auch an der vernetzten Gesellschaft teilhaben können. Taubblinde kommunizieren über ein Handalphabet. Das heißt, wenn ich taubblind wäre, müsste ich zu jedem Einzelnen von Ihnen hingehen und Ihnen in die Hand hinein buchstabieren, was ich sagen will. Also es geht dann so A, E, I, O, U und so. Technologisch war das ziemlich einfach für uns, also aus unserer Sicht. Wir haben einfach einen Handschuh genommen und da Textilsensoren drauf genäht, einfach an genau diesen Stellen, wo diese Buchstaben sind, und haben das Ganze über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden. Also Bluetooth ist ja die Sprache, die jedes Smartphone oder auch jeder Computer spricht. Und so kann ich mir einfach quasi selbst in diesen Handschuh hinein buchstabieren, was ich sagen will. Das Ganze wird dann bei Ihnen als SMS oder als E-Mail oder als Textnachricht vorgelesen oder übertragen. Das heißt, ich als Taubblinde könnte mit meinem Handschuh als Übersetzer sozusagen mit Ihnen allen sprechen und umgekehrt. Da habe ich mal einen kleinen Film dazu gebracht, wie das aussieht.
Who are deafblind do not have many people to talk to. Communication with the outside world is difficult and is often hardly possible. A common way of communication used by deafblind people is the tactile hand-touch alphabet called LORM, in which characters are assigned to a certain area of the hand. Therefore, conversation partners have to be familiar with LORM, and physical contact is necessary. These preconditions often lead to social isolation of the deafblind and to a dependence on people relaying information around them. At the Design Research Lab in Berlin, we are developing the mobile LORM glove, a communication device which translates the German LORM alphabet into digital text and vice versa. Pressure-sensitive fabric enables the deafblind user to compose text messages that are transmitted to the receiver's phone or computer. Small vibrating motors located on the back of the glove allow the wearer to perceive incoming messages via vibro-tactile feedback. A Bluetooth module manages the data transmission between the glove and the smartphone of the user. When communicating with a deafblind person, touching the other's hand is no longer the only way to do so. Messages can be sent over distance to other LORM gloves or to mobile phones. Messages can also be sent from mobile phones to gloves. This enables people to talk to more than one person at the same time. The mobile LORM glove empowers deafblind people to engage with a broader spectrum of people and gain access to a broader range of information, thus enhancing their independence.
Ja, das als Beispiel für eine inkludierende Technologiegestaltung. Das Ganze ging natürlich noch weiter. Wir haben halt wirklich weltweit von Taubblindenverbänden und auch Gehörlosenverbänden Anfragen, einen solchen Handschuh eben nutzen zu können als Übersetzer, als Übersetzungstool. Und eine Anfrage kam dann relativ bald, nachdem wir den ersten Prototypen fertig hatten, das für eine Demo von Taubblinden einzusetzen. Und das haben wir natürlich gerne gemacht. Wir haben so eine Version davon gemacht, die dann eben auf Twitter verbunden ist. Das heißt, die Taubblinden haben diese Lahm-Hand als Fenster zur digitalen Welt genutzt, um eben auch auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Also Sie können der @Lahm-Hand auf Twitter folgen. Und das ist eben einer der Kanäle, den Taubblinde jetzt nutzen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Einer der ersten Tweets war halt Taubblinde in Isolationshaft, Schluss damit. Das war für mich ein wirkliches Erlebnis, als ich so eine Geschichte bei uns sich eben ereignen sah am Design Research Lab, wo wir eben mit diesen taubblinden Gruppen, mit Übersetzern dann dieses Projekt gemeinsam gestaltet haben. Also wir haben auch wirklich diesen Handschuh zusammen entwickelt. Wir haben überlegt, wie muss diese Sensorik gestaltet sein, damit sie eben für Taubblinde lesbar ist und nutzbar ist. Wie funktioniert das Ganze technologisch? Was sind eigentlich diese Ideen zwischen analog und digital, also zwischen der Haptik eigentlich dieses Handschuhs, wie es dann im Digitalen übersetzt wird und umgekehrt? Also so kann ich mir halt mit dieser Lahm-Hand, diesem Lahm-Handschuh, kann ich mir natürlich ganze Zeitungen vorlesen lassen aus dem Internet. Also plötzlich habe ich wirklich inklusive und inkludierende Interfaces geschaffen und habe eben dadurch auch meine Idee davon, wie Technologiegestaltung heute aussieht, maximal erweitert. Und das ist ein Impetus, den ich auch auf politischer Ebene sehr stark vertrete. Also Inklusion bedeutet nicht nur, dass wir politisch korrekt sind und auch jetzt was für Taubblinde machen, sondern dass wir deren Expertise ins Zentrum stellen und begreifen, dass auch eine haptische Kommunikationssprache sehr reichhaltig ist und sehr nützlich sein kann und dass wir daraus eben auch neue Paradigmen für die Mensch-Technik-Interaktion ableiten können. Also digitale Spaltung überwinden ist eins meiner großen Themen. Und hier haben wir nochmal ein Bild dieses Senioren-Computer-Clubs. Das ist eben auch für mich ein Beispiel dafür, wie man ganz praktisch digitale Spaltung überwinden kann. Die sind total aktiv. Das ist wirklich ein ganz toller Kreis von Menschen. Hier sind sie bei Facebook zu Besuch und die gehen auch regelmäßig auf die Republika. Das ist also die größte Digitalisierungskonferenz, wo eigentlich eher Nerds rumhängen, wie man so schön sagt. Aber die sind da einfach unglaublich engagiert und unglaublich mutig auch, sich so aufzumachen und eben das Netz für sich selbst zu erkunden und zu gestalten. Ein kleines Beispiel noch, vielleicht auch noch, um das Schlagwort Civic Tech mit ins Spiel zu bringen, was mich auch sehr fasziniert, auch im Bereich eben der Inklusion und auch so der Möglichkeit der Partizipation über digitale Technologien. Das ist eine Website vom Public Lab in Israel. Und hier war auch ein beeindruckendes Beispiel, und zwar die Fragestellung, welche politische Dimension auch hier wieder so ein Mapping haben kann und so eine Partizipation. Es gab einen konkreten Anlass, wir waren eben in Jerusalem unterwegs und an der Grenze zu Ost-Jerusalem unterwegs und haben selber gesehen, dass auf Google Maps diese Grenzziehung verpixelt ist. Also man kann eben nicht nachvollziehen, wo genau die Grenzverläufe aktuell sind und wo eben auch vielleicht jüdische Siedlungen angesiedelt sind, wo die Palästinensergebiete anfangen und enden und so weiter. Und dann haben sich Wissenschaftler auch von der Hochschule, von der Bezalel Arts University hingesetzt zusammen mit dem Public Lab und haben gesagt, wir möchten es aber gerne wissen und wir haben ein Recht darauf, hier ein Bild zu entwickeln. Und dann haben sie kleine Werkzeugkästen quasi entwickelt, die entweder einen kleinen Gasluftballon drin hatten oder so einen kleinen Drachen, so einen Kinderdrachen, wo aber eine Kamera dran war. Und dann haben sie sich ganz fröhlich verabredet an einem Samstag und haben gesagt, wir gehen mal Drachen steigen lassen oder wir lassen unsere Luftballons steigen, haben mit den Kameras von oben eben Luftaufnahmen gemacht von der Grenze zu Ost-Jerusalem und daraus ein Bild zusammengesetzt, was sie eben im Internet veröffentlicht haben. Einfach um zu zeigen, wo die Grenze aktuell verläuft. Und dadurch wurde dieses Bild natürlich ein Riesenpolitikum. Also hier auch wieder eine Frage der Werkzeuge, der Partizipation, was sie für eine politische Macht entfalten können und wie man eben plötzlich hier auch eine Machtverlagerung sieht, weil Institutionen konnten dagegen relativ wenig machen. Sie können vielleicht diese Website zensieren, aber diese Bilder sind eben dann dort, weil sie kollektiv zusammengesetzt wurden, weil man nichts dagegen einwenden kann, dass jemand seinen Drachen steigen lässt. Also hier auch neue Formen des politischen Engagements und der Machtverteilung, die wir hier sehen. Ein anderes kleines Beispiel auch dafür, wie heute Engagement im Netz funktioniert. BetterPlace.org ist eine Seite und auch eine Organisation, die Better Place Labs, die ich auch sehr schätze. In der aktuellen Flüchtlingsdebatte wird ganz viel, wie wir alle wissen, über das Netz organisiert. Das heißt, auch hier haben wir die freiwilligen Helferinnen und Helfer, die sich dezentral zusammentun, die hier zum Beispiel Flüchtlinge willkommen bei einer Aktion, die über solche Plattformen eben Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht hat und die dadurch sehr viel schneller, sehr viel effektiver war als jegliche formale Institution, die versucht hat, hier Prozesse zu etablieren. Und hier ist ja häufig auch die Kritik, dass gerade junge Menschen so einem Clicktivism verfallen würden, dass sie nur so ein Like irgendwie drücken und dann wäre ihr Engagement auch schon zu Ende. Dem würde ich widersprechen, weil wir haben hier einfach neue Formen der vielleicht situationsbezogenen, vielleicht sehr schnellen Art des Engagements und der Partizipation, aber sie hat sehr starke reale Konsequenzen und einfach eine unglaubliche Macht, und das schätze ich sehr. Wir haben hier auch eine neue Form eigentlich der Rückmeldung, die immer wieder gegeben muss. Das heißt, das hier ist nicht einfach eine Seite, die informiert, sondern eben die einlädt zur Teilhabe. Und dort in diesen Projekten wird halt genau gesagt, was brauche ich wofür? Brauche ich vielleicht, ich weiß nicht was, 5000 Euro für Zelte oder für Erstunterkünfte oder für Decken? Und dann wird immer gleich auch angezeigt, wie viel von diesem Geld ist schon eingeworben worden? Was mache ich damit? Also es gibt immer einen Statusbericht sozusagen. Das heißt, man ist viel mehr involviert in solche Aktionen, als wir es früher davon kannten, dass man einfach auf ein Spendenkonto irgendwas gespendet hat und gar nicht so richtig wusste, was damit passiert. Also hier haben wir eine viel kleinteiligere, viel schnellere, viel situativere Art des Engagements, der Partizipation, der Organisationen über solche Plattformen, die eben sehr, sehr mächtig sind. Zur digitalen Spaltung nochmal, vielleicht auch jetzt nochmal zum Abschluss ein bisschen auf die Schattenseiten auch einzugehen. Aktuelle Studien sagen, also der Digitalindex von D21 sagt, dass 79% aller Deutschen online sind. Das ist ja relativ hoch. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass diese Zahl in den letzten Jahren stagnierte. Also es wächst sich nicht einfach heraus. Aber eben nur 37% sind sogenannt digital souverän. Dieser Begriff der digitalen Souveränität ist ein sehr heiß umkämpfter gerade. Also die Frage eben, kann ich eigentlich autonom im Internet entscheiden und mündig entscheiden als Bürgerin oder als Bürger, was mit meinen Daten passiert, wie ich agieren möchte, wie vernetzt ich sein möchte oder wie eben nicht. Und dieser Digitalindex sagt eben, das ist nur bei 37% so. Meine These ist eben auch, trotz der vielen positiven Aspekte, die ich gezeigt habe, dass unsere digitale Souveränität sehr stark in Gefahr ist. Und zwar aus ganz verschiedenen Gründen, weil wir eben entweder die Bildung und die Kompetenz kaum haben, abzusehen, was eigentlich unsere Entscheidungen und unser Leben im Digitalen für Konsequenzen hat. Gleichzeitig, weil wir eben diese digitale Spaltung beobachten, dass einige gar keinen Zugang dazu haben, weil wir kaum beurteilen können, was eben mit unseren vernetzten Daten passiert. Und da ist eben eines der wichtigen Schlagworte natürlich Big Data, was ja so ein Sammelbegriff darüber ist, dass wir immer, wenn wir digital unterwegs sind, Datenspuren hinterlassen, dass diese Datenspuren im großen Stil ausgewertet werden können, dass wir komplexe Systeme von Algorithmen haben, die vielleicht eben eine Profilbildung von uns selbst machen, vielleicht gar nicht von uns als Individuum, sondern vielleicht von uns als Gruppe, die hier in einer vernetzten Umgebung unterwegs sind. Also wir produzieren immer Daten und wir sind immer Teil von einer Big Data-Analyse. Und hier ein Zitat davon von Yvonne Hofstetter. Hier geht es nicht mehr um den Lieblingsschokoladenriegel, der an der Tankstelle bereit liegt, weil ein intelligentes Auto schon vorher weiß, wo es mit seinem Fahrgast auftanken wird. Es geht um die Krankenversicherung, die man noch abschließen darf oder eben nicht. Es geht um den Arbeitsplatz, den man erhält oder nicht, die Operation, die sich lohnt oder nicht. Es geht um das Leben und keiner kann sagen, es ginge ihn nichts an. Da sind wir mittendrin in einer Datenschutz- und Datennutzungsdebatte, die gerade erst anfängt, mit der wir eigentlich relativ spät auf politischer Ebene, denke ich, angefangen haben, aber wo wir jetzt immer stärker sehen, welche Konsequenzen einfach durch die Vernetzung aller unserer Daten und Handlungsfolgen im Netz, was daraus eigentlich alles abgeleitet werden kann. Und deswegen, diesen Begriff der digitalen Souveränität, können wir den eigentlich noch aufrechterhalten? Ist das unser Idealbild, wenn wir eben von dieser mündigen Partizipation im Netz sprechen? Und was sind eigentlich Grundlagen dafür, dass wir so etwas als ja mündiges, bürgerschaftliches Konzept im Netz umsetzen und leben können? Wir brauchen ganz klar digitale Kompetenzen. die müssten vermittelt werden ab der Schule. Das passiert in Deutschland nicht. Wir sind weit abgeschlagen im europäischen Vergleich, was das angeht. Also wirklich eine Frage auch, welche Kulturtechniken brauchen wir und müssen wir nicht grundlegende digitale Kompetenzen mit in diesen Kanon aufnehmen? Dafür würde ich sehr plädieren und ich sehe da am Horizont leider noch keine wirkliche Aktivität auch von politischer Seite her. Wir brauchen einen Aufbau von der sogenannten Datenkompetenz, also Data Literacy. Das ist ein Begriff, der hier noch kaum verwendet wird, der stark im englischsprachigen Raum verwendet wird. Das heißt eben Datenkompetenz, dass man überhaupt in der Lage ist zu differenzieren, welche Daten sind für meine Privatsphäre relevant, welche sind nicht relevant, welche können eben anonymisiert vernetzt werden, welche sind gesellschaftlich von hohem Wert, wenn es um die Bekämpfung von Krankheiten, von Epidemien geht, wenn es aber auch um die Verbesserung der Effizienz von Ressourcennutzung geht, um Energiebedarf oder um Infrastrukturen oder um einfach einen Verkehrsstau zu überwinden. Dafür können ja Daten eingesetzt werden. Das sind ja alles sehr positive Aspekte. Aber wir sind, glaube ich, kaum in der Lage, individuell zu entscheiden, welche Daten jetzt für was relevant sind und was nicht. Also Data Literacy, Datenkompetenz, ist ein Kernbegriff für unsere digitale Souveränität. Wir müssen uns stärker auseinandersetzen mit relevanten Sicherheitsaspekten und möglichen Risiken. Das macht keiner und es ist total langweilig. Und wir kennen es alle, dass diese Bequemlichkeit der digitalen Produkte, und wir sind alle auf Google unterwegs, diese Bequemlichkeit und Verfügbarkeit ist sehr verführerisch. Und wir sind da alle nicht vorgefeit und das ist auch komplett in Ordnung. Das heißt, wir müssen eigentlich überlegen, wie können wir auch in einer bequemen Nutzungssituation Sicherheitsaspekte mit integrieren. Und das wäre eben der nächste Punkt, sichere Datenverbindungen und Verschlüsselungstechnologien zu nutzen. Also ganz, ganz praktisch. Das macht heute kaum jemand, weil eine E-Mail zu verschlüsseln, dafür braucht man eben erstmal diese digitalen Kompetenzen. Das ist nicht so einfach und das muss viel einfacher werden. Und aus dem NSA-Skandal haben wir so wenig Lehren gezogen und so viele haben immer noch gesagt, wir haben nichts zu verbergen. Das ist einfach sehr naiv. Also wir müssen eigentlich wirklich versuchen, zu dieser digitalen Souveränität zu kommen und uns damit auch auseinanderzusetzen. Wir brauchen von politischer Seite aus die Verpflichtung an Unternehmen, Transparenz zu schaffen über die Verwendung von personenbezogenen Daten. Das ist heute auch noch nicht der Fall. Und je mehr Daten entstehen, desto wichtiger wird dieser Aspekt, damit wir eben überhaupt in der Lage sind, entscheiden zu können. Und eine ganz große, auch politische und gesellschaftliche Frage wird auf uns zukommen: Was ist denn das Recht an meinen eigenen Daten? Was sind eigentlich noch meine eigenen Daten? Wenn ich sie eben im Internet verbreitet habe, dann gehören sie mir nicht mehr, weil sie eben verbreitet werden, auf unterschiedlichen Servern liegen, weil sie geremixed werden, weiterverwendet werden. Das heißt, es ist nicht mehr so einfach zu bestimmen, was eigentlich meine eigenen individuellen Daten sind. Diese ganze Löschdebatte ist ja auch ein bisschen eine Farce geworden, also eben dieses Right to be forgotten in der Datenschutzgrundverordnung, das Recht auf das Löschen von Daten. Es werden ja nicht die Daten selber gelöscht, sondern nur die Verweise darauf, nur die Links. Das heißt, es gibt keinen digitalen Radiergummi, der das irgendwann aus dem Netz wieder wegradiert. Das funktioniert einfach technisch auch nicht. Das heißt, was ist eigentlich meine Beziehung zu meinen Daten und wie kann ich irgendwie versuchen, darüber noch Kontrolle zu haben? Oder, um an den Anfang zurückzukommen, ist es ein sich selbst regulierendes System und wir müssen einfach unser Verständnis davon, was eben mein Recht an meinen Daten ist, komplett anders definieren, meinen Begriff von Privatsphäre anders definieren. Vielleicht ist das eh schon im vollen Gange. Das sind für mich offene Fragen. Zum Abschluss, um das auch nochmal zusammenzufassen, zielt es natürlich darauf, was ist eben die Wertebasis unserer digitalen Gesellschaft. Ich habe viel über Inklusion gesprochen, über eine inklusive Gesellschaft, über Rücksichtnahme und Teilhabe durch die Vernetzung. Das sind die großen Chancen, die ich sehe, die wir auch verstärken sollten, wo wir uns eben stärker für einsetzen sollten. Meiner Meinung nach brauchen wir so etwas wie einen Wertekodex zur Nutzung digitaler Technologien. Also wofür wird eben Big Data eingesetzt? Wofür können wir künstliche Intelligenz einsetzen? Welche Rolle kann die Robotics einnehmen? Auch in der ganzen Debatte um Arbeitsgestaltung, Digitalisierung der Arbeit. Da haben wir ja wirklich viele Spannungsfelder, auf die wir zukommen. Und ich glaube, so einen grundlegenden Diskurs in der Gesellschaft und auch in der Politik zum Thema Wertekodex wäre sehr angezeigt. Eine ganz klare Forderung auch von meiner Seite, eine Partizipation marginalisierter Gruppen bei der Entwicklung neuer Technologien, das sehe ich auch noch überhaupt nicht am Horizont, aber das wäre, glaube ich, auch ein sehr pragmatischer Schritt, um da eine Vielfältigkeit und eine Inklusion besser verwirklichen zu können. Also ich sehe im Moment eine Engführung der digitalen Technologien auf ein effizientes Menschenbild, was ja auch durch diese ganzen Entwicklungen von Quantified Self, ne, habe ich heute meine 10.000 Schritte schon hinter mir, das ist ein sehr quantifiziertes Menschenbild, was auf einen immer immer effizienteren, immer besseren, in Anführungsstrichen, Menschen hinausläuft. Und da müssten wir umkehren. Also da müssten wir wieder ein qualifizierendes Menschenbild, ein vielfältiges Menschenbild entwickeln und das eben auch zur Grundlage davon nehmen, was wir in einer vernetzten Gesellschaft entwickeln wollen. Und ich schließe mit einem Bild, das war mal, glaube ich, Pressefoto des Jahres, was wieder eine starke Aktualität natürlich gewonnen hat. Hier sind eben flüchtende Menschen am Strand angekommen und ihre einzige Möglichkeit, mit ihren Familien noch Kontakt aufzunehmen, ist über das Mobiltelefon. Und sie versuchen jetzt gerade hier durch Hochhalten des Handys Funkkontakt zu finden. Also Teilhabe und die Möglichkeit der Kommunikation über digitale Medien. Ganz herzlichen Dank.
Die Designforscherin Gesche Joost macht sich Sorgen über unseren Umgang mit dem Netz und dem Thema Selbstregulierung. Im Leibniz-Jahr 2016 sind wir noch lange nicht durch mit dieser Thematik. Fortsetzung folgt, und zwar schon morgen im Hörsaal.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.